Der Predigtext für den heutigen Sonntag findet sich in Johannes 8, in den Versen 12 bis 20. Ich möchte gerne Ihnen diese Verse lesen. Da rede Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da fragten sie ihn: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte rede Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Vater, jetzt treten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus ganz bewusst in deine Gegenwart und danken dir für diesen Sonntagmorgen und für diesen Gottesdienst. Danken dir, dass wir hier miteinander verbunden sind in diesem Raum und mit denen, die an den verschiedenen Orten diesen Gottesdienst mitverfolgen und hören werden. Und weit darüber hinaus mit einer Gemeinde auf dieser Erde, letztlich mit einer Gemeinde vor dir, dem Ewigen. Hab herzlichen Dank dafür. Dank, dass du uns immer wieder zusammenrufst, aus dem normalen, alltäglichen heraus, ganz bewusst in deine Gegenwart stellst, dass dein Licht uns beleuchtet, dass deine Wahrheit uns vor Augen steht, dass du uns neu die Augen öffnen kannst für das, was wichtig ist für uns und unser Leben. Und wir erbitten dieses Geschenk auch für diesen Vormittag, für diese Stunde, dass dein Wort bei uns ankommt, uns gut tut und vor allem das ausrichtet, was du willst, dass es bei uns bewirkt. Segne dazu Rainer Wörz und seinen Dienst an uns. Und dann hab herzlichen Dank, dass wir dir auch unser Leben anvertrauen können, auch das Leben unserem Land hier. Bitten dich um deinen Segen für alle Verantwortlichen in unserem Land, für die das Sagen haben. Bitten dich, dass du sie leitest, insbesondere die, die ansprechbar sind für dich. Wir schließen an diesem Morgen ganz bewusst auch deine Gemeinde mit ein, auch besonders die Gemeinde unter Druck, die Gemeinde im Leiden, die Gemeinde unter deinem Volk Israel. Hab von Herzen Dank dafür, dass du das Haupt bist, das kein seiner Glieder vergisst. Hab herzlichen Dank, dass dein Heiliger Geist unter uns ist und dass er wirkt und dass wir uns auf dich und dein Versorgen verlassen dürfen. Du bist unser Herr. Wir ehren dich, wir beten dich an. Amen.
Circa 8 Millionen Deutsche leiden nach vorsichtigen Schätzungen in den Wintermonaten unter Depressionen. Und nicht selten verordnet der behandelnde Arzt eine sogenannte Lichttherapie. Das heißt, die Betreffenden sollen sich hellem Kunstlicht aussetzen. Nun bezeugt die Bibel auch eine Art Lichttherapie gegen das Dunkel des Lebens und das scheinbar unabänderliche Grauen der Endgültigkeit des Todes. Sie zeugt vom unerschaffenen Licht. Und dieses Licht hat einen Namen: Jesus Christus. Jesus, der Christus ist. Er ist aus der unzugänglichen Lichtesherrlichkeit beim Vater herabgestiegen in diese finstere Welt und bezeugt: Ich bin das Licht der Welt. Das sagt an anderer Stelle: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben in Fülle. Wir sind damit beim letzten Ich-Bin-Wort angekommen, beim siebten Ich-Bin-Wort. Und wenn Sie es ein bisschen aufmerksam verfolgt haben, die Reihe, die ich dann sonntags hier durchgemacht habe, dann haben Sie gemerkt, dass ich die biblische Reihenfolge etwas unterbrochen habe. Denn das Licht der Welt, das wäre eigentlich schon viel früher dran gewesen. Aber ist klar, ich musste natürlich mit dem Ich bin das Licht der Welt hineinkommen in die Adventszeit. Und schauen wir uns also heute dieses Lichtesprogramm Gottes in drei Abschnitten an. Erstens, Gottes Ziel, eine neue Welt des Lichts. Zweitens, Gottes Weg, ein fleischgewordenes Licht. Drittens, Gottes Wille, Menschen des Lichts. Erstens, Gottes Ziel, eine neue Welt des Lichts. Damit springen wir ganz ans Ende der Geschichte. Und wenn Sie Ihre Bibel kennen, wissen Sie, dass dieses Ende der Geschichte ein herrliches Ende sein wird. Eine Welt des Lichtes, eine Stadt des Lichtes. Das neue Jerusalem wird ja in Offenbarung 21 beschrieben. Auf der neuen Erde, es gibt dann auch neue Himmel. Und es kommt aus der Herrlichkeit Gottes, aus dem Lichte Gottes herab in diese Welt. Und in Offenbarung 21, Vers 23 heißt es, die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm und die Nationen werden in ihrem Lichte wandeln. Das ist das Ziel, eine Welt des Lichts. Gott, der selber Licht ist und sich mit Licht umhüllt, will also die ganze Welt ins Licht führen. Er will nicht nur Orient und Okzident verschmelzen, sondern Himmel und Erde. Denn mit dieser neuen Stadt kommt ja gleichsam Gott selber auf die Erde. Mit dieser neuen Stadt, mit dieser Lichtestadt, aus der Lichteswelt verschmelzen sich Himmel und Erde. Himmel ist ja zutiefst in der Bibel keine geografische Bezeichnung, sondern der letztgültige Himmel ist dort, wo das Licht zu Hause ist, das personifizierte Licht, wo Gott selber wohnt. Und im neuen Jerusalem kommt dann dieser Himmel auf die Erde herab. Und wir dürfen ja wissen, und Jesus hat es uns auch zugesagt, dass wir in dieser neuen Welt, in dieser neuen Stadt Wohnrecht haben. Wir haben es immer wieder gesagt, dass unsere Wohnungen ja schon da sind. Jesus sagt in seinen Abschiedsreden, ich gehe hin, euch die Wohnung zuzubereiten. Also sie ist schon da, sie haben schon eine neue himmlische Heimat. Sie haben schon eine Wohnung in dieser Stadt. Das ist so wunderbar, wenn man wo zu Hause sein kann. Ich bin ja immer wieder mal auch unterwegs, nicht gerade weltweit, aber doch auch unterwegs. Und es ist einfach schön, nach Hause zu kommen. Geht es Ihnen auch so? Nun gut, es hängt ein bisschen davon ab, wie das zu Hause aussieht und wie es da so zugeht. Aber bei mir ist es schön. Ich freue mich, nach Hause zu kommen. Zu Hause sein heißt daheim sein. Und das ist zutiefst, und das spüren wir auch, unser Daheimsein bei Gott. Augustin hat es ja so gesagt, unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es Ruhe findet in dir. Wir sehnen uns mit unserem Innersten nach dieser letzten Heimat direkt beim Vater in der Welt des Lichtes. Und ich denke an jenen schwerkranken Großvater, er hat eine Steinstaublunge gehabt, er hat ein hartes Leben gehabt und so, er lag im Sterben und mehr gehaucht als gesprochen, sagt er so als sein letztes Wort, kurz bevor er hinübergleitet, daheim. Daheim. Also Gott hat geradezu ein Lichtesprogramm, um die Welt aus der Finsternis ins Licht zu führen. Und dieses Programm, dieses Lichtesprogramm beginnt ja gerade schon auf dem ersten Blatt der Bibel und endet in der Welt des Lichtes im neuen Jerusalem. Naja, Parteien stellen ja auch ein Programm auf, aber ob sie das immer verwirklichen können, was sie so in idealistischer Weise manchmal in ihren Parteiprogrammen stehen haben, das ist ja dann eine zweite Sache. So nach den Wahlen oder wenn man wiedergewählt ist, trifft man ja dann auf die Realität der Koalitionsverhandlungen oder trifft auf die Realität der nackten Zahlen und da bleibt so manches auf der Strecke. Haben Sie vielleicht verfolgt, vor einigen Tagen gab es ja starke Unruhen in London, es gab jedenfalls gewalttätige Demonstrationen der Studenten, weil entgegen dem Versprechen der liberal-demokratischen Partei Englands die Studiengebühren enorm angehoben. Mehrere tausend Pfund muss man bezahlt werden für ein Semester. Also Parteien können, auch wenn sie es wollen, nicht immer das umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Gott hat auch ein Programm, aber Gott vermag es auch auszuführen. An der Eingangspforte der Humboldt-Universität in Berlin steht ja ein Satz von Karl Marx, dessen Ansichten ich sonst nicht so teile, aber in diesem Fall hat er mal recht, wenn er sagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und er dachte natürlich an sein kommunistisches Manifest, er dachte an sein Programm, die Welt in ein irdisches Paradies ohne Gott zu führen. Wie das immer wieder ausgeht, das haben wir in der Geschichte gesehen und werden wir vielleicht auch noch weiter sehen. Aber Gott jedenfalls hat wirklich ein Programm, ins wahre Paradies zu führen Und er vermag es auch. Er wird sein lichtes Programm durchführen. Er hat nicht nur hehre Ziele, sondern er hat wahrlich ein weltveränderndes Programm, das die Welt in die Lichtesherrlichkeit führen wird. Und jetzt gehen wir mal so in ganz großen Schritten mit 7 Meilenstiefeln durch dieses Lichtesprogramm Gottes. Keine Angst, das wird keine lange Ausführung werden. Wir machen Riesenschritte. Beinahe hätte ich gesagt, wir gehen mit Lichtgeschwindigkeit durch dieses Programm. Aber das ist natürlich unmöglich. Ich kann das nicht und Sie könnten dann auch nicht folgen. Aber wir fangen mal an mit der Lichtwerdung in der Schöpfung. Einfach um mal zu sehen, dass dieses Lichtesprogramm wirklich von Anfang an bis zum Ende durch die Bibel geht. Und so haben wir gleich auf dem ersten Blatt der Bibel, gleich im 3. Vers der Bibel, es werde Licht. Es geschah und es wurde Licht. In das Chaos dieser Welt hat Gott sein lichtes Wort hineingesprochen. Und dann offenbart er sich noch den ersten Menschen und gibt ihnen Bestimmung und Auftrag, mit anderen Worten Licht über Sinn und Ziel des Daseins der Menschen. Aber auch nach dem Sündenfall gab es immer wieder Licht der Offenbarung in dieser gefallenen Welt und vor allem in Israel. Denken Sie daran, dass Gott zu Henoch gesprochen hat, dass Gott mit Noah Gemeinschaft hatte. Und denken Sie daran, dass das Licht des Programms Gottes bei Israel noch einmal eine ganz andere Qualität angenommen hat. Israel soll zum Licht für alle Völker werden. Und David singt, das ist mein Lieblingspsalm, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und dann, wir gehen mit 7 Meilenstiefel durch dieses Programm, dann kommt in diese finstere Welt das Licht der Welt, das personifizierte Licht, das nicht erschaffene Licht. Das ist sozusagen der Höhepunkt des Lichtesprogrammes. Der Gott des Lichtes steigt vom Himmel herab und wird Mensch, um so den göttlichen Auftrag zu erfüllen, wie es der Prophet Jesaja sagt: So mache ich dich zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und Jesus spricht dann, Ego sum lux mundi, ich bin das Licht der Welt. Und Sie merken schon bei diesem Zitat aus Jesaja 49 geht es Gott ums Ganze. Ich habe dich zum Licht gemacht für alle Völker. Und dass du von mir zeugst und von meiner Herrlichkeit und von meinem Lichtesprogramm bis an die Enden der Erde. Das Lichtesprogramm Gottes erfasst letztendlich alle. Und dann kann es auch Licht werden in Einzelnen. Nur weil Jesus gekommen ist und weil er dann an Pfingsten seinen Heiligen Geist gesandt hat, können wir heute zu Söhnen des Lichtes werden, wie es Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Und damit sind wir schon an der letzten Station unseres kurzen Ganges durch dieses Lichtesprogramm Gottes. Dann kommt Jesus wieder und mit einigen Etappen und errichtet dann das Gottesreich. Und dann wird der Vater der Lichter bei den Menschen wohnen. Und Paulus sagt es in 1. Korinther 15, Gott wird sein, alles in allen. Also wir sehen Gottes Ziel, eine Welt des Lichts. Das ist auch Aufgabe und Bestimmung für uns. Das ist auch unser Ziel, in die Welt des Lichtes zu kommen. Zweitens, Gottes Weg, das fleischgewordene Licht. Nur durch Jesus können wir auf die Lichtesseite des Lebens kommen. Ohne Jesus bleibt man auf der Schattenseite. Er kam aus der Welt des Lichtes und will in die Welt des Lichtes führen. Er nur allein ist der Weg in diese Welt. Und es ist wichtig in unseren Tagen, das zu sagen. Wir haben das gerade gestern noch einmal am Tisch so ein bisschen besprochen. In einer Welt, in der alles disponibel ist, in der alles in Frage gestellt wird, in der es absolute Wahrheiten nicht mehr gibt, in der die religionssynkretistische Welle immer stärker wird. In dieser Welt müssen wir betonen, was Gott uns auch als Auftrag gegeben hat. Ich allein bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus allein. Jesus hat einen Absolutheitsanspruch. Er allein ist der Weg, nur mit ihm und durch ihn kommt man in die Lichtesgemeinschaft mit Gott. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat gesagt, unser Leben ist Begegnung. Und gibt es überraschende, beglückende, befremdliche, schreckliche, geheimnisvolle Begegnungen, die Fragen aufwerfen. Und auch die Bibel ist ein Buch der Begegnung. Und letztlich geht es bei der Bibel darum, dass der Mensch Gott begegnet und in die Gemeinschaft des Lichtes kommt. Und so hatte das jüdische Volk vor fast 2000 Jahren eine Begegnung mit dem Gott des Lichtes, der vom Himmel herabgestiegen ist. Und mit der Jesusfrage kam die Entscheidungsfrage. Das haben wir ja immer wieder gesagt bei den Ich-Bin-Worten. Die Ich-Bin-Worte, die sind ja nicht irgendwie nur so Aussagen, wo man drüber nachdenken kann, aber ohne weitere Konsequenz. Wenn man sie wirklich ernst nimmt, dann sagt ja Jesus mit seinem Ich-Bin-Worten, dass er der Bundesgott Israels ist. Ich bin, das ist der Bundesgott Israels, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Mose im brennenden Dornbusch erschienen ist und schon in 2. Mose 3, Vers 14 gesagt hat, wenn sie fragen, wer ich bin, was soll ich sagen? Und der Herr antwortet, ich bin. Dieser Ich Bin ist auf die Welt gekommen, ist den Menschen begegnet. Und mit der Jesusfrage kam die Entscheidungsfrage. Und wir müssen uns auch fragen, entweder ist Jesus der größte Blasphemiker, und Saulus von Tarsus hat diese Frage ja zunächst so beantwortet, er ist ein Gotteslästerer, denn was macht er aus sich, oder er ist wirklich der, der er gesagt hat. Ich denke an eine ältere Frau, die vor einigen Wochen bei uns auf dem Seminar war, und sie war offensichtlich noch nicht so richtig ganz durchgebrochen, und sie störte sich eigentlich daran, dass wir so viel mit dem Jesus reden und dass wir so viel mit dem Jesus zu tun haben. Sie sagte immer, Mensch, Meier, bei euch geht's Gott, ja, aber bei euch geht's immer Jesus, 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 Jesus. Und ich dachte, eigentlich ist das ja ein großes Lob. Eigentlich ist das ja ein wunderbares Lob. Sie hat genau das erkannt, worum es uns geht. Uns geht's nicht um Gott an sich. Uns geht's nicht um eine Religion. Uns geht's nicht um eine philosophische Ausarbeitung über Gott. Uns geht's um den einen wahrhaftigen Gott, der sich in Jesus geoffenbart hat. Und nur so können wir zum Vater kommen. Das hat sie erkannt und ich spürte, wie der Geist Gottes an ihr arbeitete. Und dann an einem Abend hat ein Evangelist ein Zeugnis gegeben. Und das hat sie furchtbar aufgewühlt. Der Herr hat in ihr gearbeitet. Sie hat nachher ein Gespräch gehabt, wie es ausgegangen ist. Weiß ich gar nicht genau, aber ich bete für sie. Immer wenn ich an sie erinnert werde, möchte ich sie auch vor den Herrn bringen. Also die Jesusfrage ist die Entscheidungsfrage. Ist schon brutal. Gott lässt uns nicht so durchlavieren. Gott lässt nicht so fünfe gerade in dem Bereich, sondern Gott möchte, dass wir uns an der Jesusfrage klar positionieren, klar entscheiden. Das Licht der Welt, das ist Gott. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die Juden haben das auch sofort immer so verbunden. Licht und Herrlichkeit und Gottes Gegenwart, das ist im Judentum immer in engster Verbindung gedacht. Und jetzt kommt Jesus am Laubhüttenfest und stellt sich in den Tempelbereich, wir haben es gelesen, am Gotteskasten, das ist am Vorhof der Frauen, wo so 13 Opferstöcke standen, und stellt sich in diesen Tempelbereich und sagt, ich bin das Licht der Welt. Das war eine Provokation. Das Laubhüttenfest, das hatte nämlich auch eine Leuchterzeremonie. Da wurde dann an einem Abend im Vorhof der Frauen so Emporen aufgebaut, und dann vier große, ganz große Leuchter aufgestellt auf Podesten. Und die wurden abends angezündet. Man nannte das das Fest der Illumination des Tempels. Und Josef Flavius berichtet uns, dass diese vier großen Leuchter die ganze Stadt Jerusalem überstrahlt haben. Der Glanz dieses Lichtes war in allen Höfen zu sehen. Und dann tanzten die Führer, die weisesten Männer, tanzten dort in diesem Hof. Das Volk schaute zu und sie lobpriesen Gott. Und in diese Situation hinein, wo dieses Lichterfest im gewissen Sinn war, wo der Glanz des Tempels, der die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes in Israel repräsentierte, als das geschah, da stellt sich Jesus hin und sagt, ich bin das wahre Licht der Welt. Diese Leuchter werden wieder ausgehen und der Glanz über der Stadt wird wieder erlöschen. Und in euren Herzen ist es durch diese Leuchter nicht wirklich Licht geworden. Aber wer an mich glaubt, wer zu mir kommt, dessen Licht, was ich ihm schenken werde, wird nie verlöschen, wird nie vergehen. Es gab eine Lehre der Rabbinen, die sogar sagten, der Name des Messias wird Licht sein. Und nun kommt Jesus und sagt, ich bin das Licht. Ich bin im gewissen Sinn auch die wahre Menorah, die Menorah, der siebenarmige Leuchter. Das war ja im Heiligtum diese Einrichtung, die eigentlich das Heiligtum beleuchtet hat. Da gab es ja keine Neonröhren oder sonstige Kerzenständer oder Adventskränze, sondern der siebenarmige Leuchter, der gab das Licht im Heiligtum. Und das Licht wurde gespeist, diese Menorah, vom heiligen Öl. Und jetzt kommt Jesus und sagt von sich, dass er das wahre Licht ist. Er ist im gewissen Sinn auch der wahre Tempel, das wahre Öl. Mit ihm ist alles in die Erfüllungsebene gekommen. Jesus ist der, der das Wirkliche bringt. Das eine war Abbild. Die Juden konnten es daran sehen. Aber Jesus ist der, der die Dinge erfüllt. Ich bin das wahre Israel, der wahre Gottesknecht, der wahre Sohn Gottes. Ihr steht durch mich in der Gegenwart Gottes. Ich bin die personifizierte Menorah. Ich bin der neue geistliche Tempel, voll mit heiligem Salböl. Ich bin Fundament der neuen Welt. Ich bin Gott. Glückselig der, der nicht Anstoß an mir nimmt. Jesus-Frage, Absolutheitsfrage, Scheidungsfrage, auch heute Morgen. An Jesus kommen Sie nicht vorbei. An Jesus kommt niemand vorbei. Auch die, die meinen, sie müssten die Jesus-Frage nicht entscheiden oder sie negativ beantworten, kommen letztlich an diesem Jesus nicht vorbei. Das hat die Frau genau richtig erkannt. Das ist quasi fast ein Adelsschlag gewesen, dass es in diesem Seminar immer um diesen Jesus ging. Einmal haben wir dann auch Martin Luther zitiert, da war sie wieder glücklich. Ja, Luther, ja, das ist gut, ja, Luther und Gott. Aber Jesus, das war ein Problem für sie. Und so wollte auch Jesus damals, verstehen Sie es bitte recht, ein Anstoß sein. Er wollte die Menschen und die religiösen Bedürfnisse nicht einfach befriedigen. Und das will er auch heute Morgen nicht. Jesus möchte eigentlich laut auftreten. Er provoziert manchmal, dass die Menschen aufhören. Sie sollen nicht so einfach durch diese Advents- und Weihnachtszeit mit religiösem Kitsch und frommen Gefühlen hindurchrutschen, sondern sie sollen sich neu die Jesusfrage stellen und mit der Jesusfrage jeden Tag umgehen. Wer ist Jesus für mich und was ist er für mich und welche Konsequenz hat das für mich? Auch wenn wir schon gläubig sind. Jesus, das Licht der Welt, alleiniger Weg in die Licht des Weltgottes. Also wir haben gesehen, das Ziel Gottes, eine Welt des Lichtes. Der Weg in diese Welt des Lichtes, das Fleisch gewordene Licht, Jesus. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Gottes Wille, Menschen des Lichtes. Es ist klar, wenn Sie mal aufrichtig sind, wir sind nicht kompatibel für diese neue Welt Gottes, so wie wir sind. Ich weiß ja nicht, ob Sie morgens in den Spiegel schauen. Man will sich ja nicht immer gleich etwas Negatives antun, ja. Vielleicht lässt man es auch manchmal. Aber wichtig ist, dass wir in den Spiegel des Wortes Gottes schauen. Denn der Psalmist sagt zu Recht, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das heißt, nur im Licht Gottes erkennen wir Gott und nur im Licht Gottes erkennen wir uns. So brauchen wir den Spiegel des Wortes Gottes, die Lichteswirkung des Wortes Gottes in unserem Leben. Immer wieder neu. Und dann erkennen wir, Mensch, so wie du bist, würdest du die herrliche Licht des Weltgottes trüben. Du bist nicht kompatibel, aber Gott hat ein lichtes Programm auch mit uns, mit dir und mit mir. Aufgrund der in Christus geschehenen Erlösung gibt es die ersten neuen Menschen, denn diese Welt des Lichtes braucht Licht des Menschen, Menschen des Lichts. Für die kommende neue Welt Gottes braucht es einen Menschen, der durchlichtet ist. Und da hat Gott auch ein Programm, verstehen Sie? Also das, was wir jetzt so in ganz groben Skizzen für die ganze Welt betrachtet haben, dass also es einen Anfang gibt im Licht des Programms, dass es einen Weg gibt, der Jesus selber ist und ein Ziel, eine Welt des Lichtes, das läuft en miniature mit jedem Einzelnen ab, wenn er zu dem Licht kommt. Für jeden Einzelnen von uns hat Gott auch ein lichtes Programm. Und Paulus ist es, der in 2. Korinther 4, Vers 6 das zitiert, was wir schon gelesen haben in 1. Mose 1, Vers 3, es werde Licht. Aber er bezieht es auf das Lichtesprogramm Gottes mit jedem einzelnen Menschen, denn er sagt, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es werde Licht, hat Gott gesprochen. Diesmal nicht in der Welt, im Chaos der untergegangenen ersten Schöpfung, sondern diesmal in der Finsternis und im Chaos unseres gefallenen Menschendaseins. Haben Sie das schon erlebt? Es werde Licht. Haben Sie das Licht in sich? Also nichts Diffuses, nichts Mystisches, sondern das Licht, das einen Namen hat, Jesus Christus. Und wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann hat Gott damit nicht einen Schlusspunkt gesetzt, sondern einen Doppelpunkt. Jetzt startet sein lichtes Programm auch in unserem Leben mit dem Ziel, durchlichtet zu werden. Das ist etwas ganz Wunderbares. Schauen Sie, es gibt ja drei Aussagen im Neuen Testament, was Gott ist. Gott ist Liebe, Gott ist Licht und Gott ist Geist. Und dann bezeugt das Neue Testament für die, die an Jesus glauben, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen, dass es Licht geworden ist in unseren Herzen und dass wir aus dem Geist gezeugt und geboren sind. Das heißt doch nichts anderes, als dass die Natur Gottes, das innerste Wesen Gottes, Liebe, Licht, Geist in uns wohnt. Nichts anderes sagt ja auch der Apostel Paulus, wenn er davon spricht, dass Christus in uns ist. Und so haben wir innerlich bereits Anteil am Wesen Gottes, an der Natur Gottes, sind Kinder Gottes, sind Söhne des Lichts. Aber es ist klar, es ist ein Prozess, bis wir völlig im Licht stehen. Noch sind wir nicht auf dem Ziel, wir sind aber auf den lebendigen Weg gestellt. Ein lichtes Programm. Gottes Wille, ein Mensch des Lichts. Damit wir kompatibel werden mit der kommenden, bleibenden Lichteswelt. Und Jesaja fasst ja den göttlichen Lichtesplan mit seinen berühmten Worten aus Jesaja 60 so zusammen. Er sagt es Israel, aber das können wir auf uns übertragen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Steh auf, mache dich auf, werde Licht. Sei keine geistliche Schlaftablette. Wo der Geist Gottes in uns wohnt, wo das Licht aufgeleuchtet ist in unseren Herzen, da möchte Gott, dass Dynamik in unser Leben kommt, ein Prozess beginnt, ein Weg betreten, ein Weg beschritten wird, nicht Stillstand, das wäre das Gegenteil. Und lassen Sie sich vom Teufel und von manch lieben Mitmenschen nicht madig machen, bei dir ist doch Hopfen und Malz verloren. Kannst doch alles vergessen, du hast noch so viel Unarten an dir. Und wenn ich an das denke, wie dich da verhalten hast und das und jenes und gib auf, vergiss es. Nein, vergessen Sie das, vertrauen Sie Gott, der dieses Lichtesprogramm mit uns durchführen möchte, der uns durchlichten möchte, der mit uns begonnen hat und der uns nicht lässt und der nicht nach dem Vergangenen blickt, sondern der uns vergeben möchte und uns hindurchführen möchte in einen dynamischen Prozess. Mache dich auf, werde Licht, steh auf, werde Licht. Und das wollen wir in zwei Ausprägungen gemeinsam anschauen. Erstens, mache dich auf, werde ein Licht für die anderen. Und zweitens, mache dich auf, werde selbst durch und durch Licht. Und wir sehen schon, dass Jesaja selbst, bevor wir auf den ersten Punkt eingehen, das auch in den Zusammenhang gestellt hat mit dem Kommen des Lichts. Denn wir können ja gar nicht Licht werden. Wir können nicht durchlichtet werden und wir können nicht Licht sein für andere, wenn nicht das Licht gekommen wäre. Wenn nicht das Licht an uns arbeiten würde. Wenn wir nicht jeden Tag eine Begegnung mit dem personifizierten Licht hätten. Wir können nicht Licht machen. Kunstlicht ja, aber wirkliches Licht nein. Wir brauchen Jesus. Wissen Sie, und für manche von Ihnen bin ich ja noch ein junger Kerl, ich komme zwar nicht so vor, aber naja, lassen wir das mal. Aber eins wird schon mir klarer, je länger, je mehr, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus wirklich. Ich brauche ihn im Alltag, ich brauche ihn grundsätzlich, ich brauche ihn, sonst geht gar nichts voran, sonst geht es nur nach hinten los. Das Schöne ist, er will mich auch und sie auch. Ist das nicht ein Wunder? Ist das nicht ein Wunder? Also in Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und dann heißt es, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Wir sehen, wie dieses Mache dich auf, werde Licht verbunden ist mit dem Herrn, seinem Lichtsein, seiner Herrlichkeit oder mit anderen Worten mit dem ersten und zweiten Kommen Jesu. In uns konnte es doch nur Licht werden, weil Jesus in die Welt gekommen ist. Und Israel wird Licht werden erst dann, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Also das eigene Lichtsein ist aufs Engste und untrennbar verbunden mit der Lichtwerdung Gottes, mit der Menschwerdung Gottes, mit der Menschwerdung des Lichtes. Und damit sind wir mitten in der Adventszeit. Denn die Adventszeit ist ja eine Einstimmung, eine Vorbereitung das Licht der Welt neu zu empfangen. Es gibt, was die Adventstradition betrifft, unterschiedliche Ausprägungen. Also wir haben im römischen Bereich mehr die Betonung der Freude und den Schwerpunkt, Gott wurde Mensch. Deswegen heißt ja zum Beispiel auch der dritte Adventssonntag im lateinischen Gaudete, also freut euch, es ist ein Freudenfest, Gott kam, Gott wurde arm für uns, Gott hat uns nicht allein gelassen, sondern er kam um unsretwillen. Aber es gibt auch den gallischen Bereich, also mehr den germanischen Bereich dann in der späteren Zeit. Und da wurde der Zusammenhang gelegt mehr auf den wiederkommenden Herrn. Und dass man sich in der Adventszeit in besonderer Weise vorbereitet, dass das Licht wiederkommt. Und dass man auch dort, wo es sein muss, umkehrt und sich bereit macht, diesem wiederkommenden Herrn zu begegnen. Und so brauchen wir auch den Horizont der Naherwartung, um ein entsprechendes Heiligungs- und Hingabeleben zu führen, ansonsten wird es lau. Mache dich auf, werde Licht im Horizont des bald wiederkommenden Herrn. Ich frage mich das immer wieder. Es ist gut, wenn wir das tun, wenn wir daran denken, wie klein werden manche Dinge, vielleicht auch manche Streiterei, manches zu kurz kommen oder sonstige Ungerechtigkeit, die man vermeintlich erfährt, im Lichte dessen, wenn Jesus bald käme. Stellen Sie sich mal vor, nächstes Jahr käme der Herr und dann messen wir mal angesichts dieser Tatsache, fiktiv jetzt unterstellt, was würde das dann machen, ob die Sache, mit der wir uns jetzt gerade so beschäftigen, so oder so läuft. Das kommt dann in den richtigen Maßstab, das kommt dann ins richtige Licht. Mache dich auf, werde ein Licht für die anderen. Wir haben also einen Lichtesauftrag für die Welt. Wie der Vater Jesus als Botschafter des Lichts in die Welt gesandt hat, so sendet er auch uns. Er sagt es im hohepriesterlichen Gebet so, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben eine Lichtesmission. Ich habe einen Freund, der Ingenieur für Nachrichtentechnik oder irgendwo was ist, für Funkrichterstrahlen und so. Ich weiß das gar nicht genau. Jedenfalls ging er nach Haiti, schon vor etlichen Jahren, und hat dort geholfen, eine Radiostation aufzubauen und christliche Sendungen ins Land zu bringen. Und die nannten sich Radio Lumière, das ist Französisch und heißt das Radio des Lichts. Sie hatten eine Lichtesbotschaft, die wollten sie sagen. Haiti ist ja ein besonders gebeuteltes Land, und wenn stimmt, dass führende Männer dieses Land Satan geweiht haben, dann müsste man sich nicht wundern, wie es in diesem Land aussieht. Aber die Brüder berichten eben auch von lokalen Erweckungen in diesem Land. Jedenfalls Lichtesmission, Radio Lumière in Haiti. Und so haben auch wir eine Lichtesmission. Manchen dreht es ja schon ein bisschen den geistlichen Magen rum, wenn sie das Wort Mission überhaupt hören. Die haben dann so den Trigger, dass sie sagen, ja Mission, das ist doch alles. Heute kommt zum Glauben, wer vorherbestimmt ist, und der große Missionsauftrag, das wird sein, wenn Israel einmal Licht geworden ist und dann die Völker zum Licht führen wird. Aber schauen Sie, wir sind gesandt dort, wo der Herr uns hingestellt hat mit unserem Lichtesauftrag, mit unserer Lichtesmission. Das müssen nicht unbedingt ferne Länder sein, sondern wir haben einen Auftrag, eine Mission zu erfüllen, dort, wo Gott uns hingestellt hat, als Träger des Lichts, in die Finsternis, vielleicht sogar in unserer Familie, in unserer Verwandtschaft, an unserem Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Schule, Uni, damit wir vom Licht zeugen, dass wir Salz und Licht sind in einer finsteren Welt. Das Beste, was wir Menschen bringen können, ist Jesus. Und spüren Sie es, wie die Welt kälter wird, lichtärmer? Spüren Sie die Kälte, die Lieblosigkeit? Ich habe mich schon manches Mal gefragt, ob da ein Zusammenhang besteht, dass die zunehmende Kälte in der Welt überspielt werden soll mit immer mehr Kunstlicht. Ist ja Wahnsinn, wie manche Städte beleuchtet sind. Es ist ja Wahnsinn, wie viele Lichter brennen. Aber wie dunkel ist es in so manchem Heim, in so manchem Herzen. Und wir haben die Möglichkeit, das wahre Licht zu bezeugen. Zum Menschen des Lichts gehört, mache dich auf, werde Licht. Wir dürfen das Licht der Welt bezeugen, bis der Herr kommt. So wie es im Kinderlied heißt, Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen brennen, klar und rein, Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Tun wir das? Und so verstehen wir uns auch als La Höhe, als eine Mission des Lichtes. Menschen etwas grundsätzlich vom Licht zu sagen, zum Beispiel heute Nachmittag, aber auch Menschen, die mehr Licht wollen, mich Licht der Offenbarung und der Lehre des Wortes Gottes weiterzuführen im Licht des Programm Gottes. Und auch Paulus hat seinen Dienstauftrag so verstanden. Er bezeugt gegenüber den römischen und jüdischen Exzellenzen vor seiner ungewollten Romreise in Caesarea Maritima. Er erzählt, wie Jesus zu ihm gesprochen hat. Und er sagt, Jesus sprach zu mir, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Von der Macht des Satans zu Gott. Man könnte auch sagen, von der personifizierten Finsternis zum personifizierten Licht, von Satan zu Gott, vom Finsternis zum Licht. Also mache dich auf, werde ein Licht für die anderen, eier nicht herum. Das ist dein Auftrag, deine Mission. Das ist ja immer wieder so eine Frage, dass wir uns gerne auf die paar Prozent unseres Lebens fokussieren, indem wir Gottes Willen nicht klar erkennen. Aber gehen wir doch mal dort entschieden voran, wo wir den Willen des Herrn klar erkennen. Und ich sage es Ihnen, und ich glaube, ich habe die Bibel auf meiner Seite. Eiern Sie nicht herum, Sie haben eine Lichtesmission dort, wo der Herr Sie hingestellt hat. Das heißt nicht, dass man die Menschen permanent mit Bibelversen traktiert, und als der Fromme, der allen auf den Wecker geht, bekannt ist. Aber das heißt, dass man dort, wo man sich länger aufhält, etwas von diesem Licht zu spüren ist. Müssen nicht unbedingt Worte sein, aber dass sie etwas darstellen als Lichter, die an einem dunklen Ort scheinen, wie es der Apostel Paulus sagt. Dann kann es so gehen, wie ich es einmal von einem alten Gerbe schon länger her gehört habe, im Siegerland, Gerberei, weiß gar nicht, ob sowas noch in diesem Sinn als Handwerk bei uns gibt, Lederverarbeitung, da stinkt es ja auch furchtbar, und der Pfarrer des Ortes im Siegerland hat sich gewundert, dass dennoch so viele Leute im Wohnzimmer dieses Gerbers immer wieder zu finden waren, und er dachte, da stimmt irgendwas nicht, und er vermutete Revolution, ja, Gefahr im Vollzug. Und da meldet es natürlich gleich seine Obrigkeit, und die hat dann den Bürgermeister informiert, und der Bürgermeister hat seinen Polizisten 007 angesetzt, und er sollte jetzt mal ein Auge auf den Gerber haben. Und er hat das ganz geschickt angestellt, war warm, das Fenster war offen in der Stube und unten stand eine Bank, und er hat sich zufällig drunter gesetzt, als da oben wieder Leute versammelt waren. Und es dauerte nicht lang, da war der 007-Agent auf dem Dorf im Siegerland nicht auf der Bank unterhalb der Stube zu finden, sondern in der Stube selber. Was wiederum den Bürgermeister sehr nachdenklich gemacht hat, und er übernahm den Auftrag seiner Obrigkeit jetzt selber. Und er ging genau den gleichen Weg, von der Bank in die Stube zu Jesus. Und schauen Sie, Licht, Wärme, Geborgenheit, das hat angezogen. Das zieht auch heute die Menschen an. Wir referieren nicht über Jesus. Wir sagen auch nicht alle Dinge, die müssen ganz korrekt und richtig sein, sondern wir möchten das Herzen zu Herzen sprechen. Wir möchten das bezeugen, was Gott selber an uns getan hat. Gott selber hat in mein Leben gegriffen. Gott selber hat bei mir gesprochen, es werde Licht. Und das kann ich Ihnen bezeugen und das möchte ich Ihnen bezeugen. Er ist wunderbar. Es lohnt sich, zu ihm zu kommen. Immer wieder neu. Mache dich auf. Werde ein Licht für die anderen. Wir können die Wahrheit nur bezeugen. Wir können Licht nicht machen. Wir können nicht Gottes Kinder produzieren, aber wir haben den Auftrag, den Samen auszustreuen und den Rest Gott zu überlassen. Es ist seine Sache. Wir bitten ihn im Gebet, aber wir dürfen uns aufmachen und Licht werden. Dann haben wir ja noch den zweiten Punkt. Mache dich auf, werde selbst durch und durch Licht. Also wir müssen uns nochmal neu einzoomen. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich habe schon gehört davon. Google Earth, Sie kennen das ja, wo man erstmal, naja, wenn Sie jedenfalls im Internet sind, wenn man da erstmal den Planeten sieht und dann kann man sich auf den Kontinent einzoomen und dann aufs Land und dann auf die Stadt und dann was weiß ich. Und so zoomen wir uns jetzt nochmal neu ein. Wo sind wir eigentlich gerade? Was macht er da vorne? Und wann hört er endlich auf? Fragt sich vielleicht der eine oder andere. Also wir zoomen uns nochmal neu ein. Wir haben das Licht des Programm Gottes als Thema. Anhand des Wortes Jesu, ich bin das Licht der Welt. Wir haben erstens Gottes Ziel, eine neue Welt des Lichtes. Wir haben gesehen, zweitens Gottes Weg, ein fleischgewordenes Licht. Und wir sind am dritten Punkt, Gottes Wille, Menschen des Lichts. Und den wollen wir in zwei Ausprägungen behandeln. Den ersten haben wir schon erledigt. Mache dich auf und werde ein Licht für andere. Und jetzt der letzte Punkt, und damit will ich abschließen. Mache dich auf und werde selbst erstmal Licht. Das ist klar. Um anderen das Licht zu bezeugen, muss ich selbst im Licht stehen. Das ist ja auch in der Verkündigung so. Es kann einer alles richtig sagen. Er kann rhetorisch begabt sein. Er kann das alles wunderbar hintereinander bringen, tolle Beispiele und alles. Und es zündet dennoch. Warum nicht? Weil die Vollmacht fehlt, weil er noch nicht selber durchdrungen ist von diesem Licht. Und dann kann auf der anderen Seite jemand fast stotternd dastehen und trotzdem ergreift es die Herzen der Menschen. Wir wollen uns diesem Licht des Programms Gottes stellen in unserem eigenen Leben. Es ist klar, es ist ein weiter Weg vom Es werde Licht in unseren Herzen bis zur Entfaltung der vollen Lichtes Natur. Am Ende, so sagt es Johannes, 1. Johannes 3, 2b, werden wir ihm gleich sein. Das ist unvorstellbar. Wir werden dem gleich sein, der das Licht in Person ist. Am Anfang, es werde Licht. Am Ende, wir werden ihm gleich sein. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Jetzt sind wir auf dem lebendigen Weg. Und jetzt geht's los. Mache dich auf, werde Licht. Wie wird man Licht? Man kann es nicht machen, haben wir gesagt. Man muss es Jesus machen lassen. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Eigentlich könnte ich schon Punkt sagen und Amen. Das ganze Geheimnis ist schon, ich komme mit meiner ganzen Finsternis, mit meinen ganzen dunklen Ecken, mit den ganzen Räumen, wo ich bisher verzweifelt die Türen zugehalten habe, damit kein Licht reinfällt. Ich komme damit zu Jesus. Das ist das Geheimnis. Ich selber kann mich nicht verändern. So wenig wie die Philosophen die Welt verändern können oder die Marxisten oder sonst jemand. Gott allein vermag es durch sein Licht, das Programm. Ich muss zu dem kommen, der das Licht in Person ist. Immer wieder neu. Nicht nur einmal, nicht nur grundsätzlich, sondern immer wieder neu. Das ist auch die Mahnung in diesen Adventstagen und in der Weihnachtszeit. Das Licht wurde Mensch, dass wir uns immer wieder neu zubereiten lassen und vorbereiten, ihn neu zu empfangen. Man darf die dunklen Räume seines Lebens öffnen. Man darf sich dem Licht ausliefern, einen Durchlichtungsprozess erleben, indem man Gemeinschaft mit ihm hat. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, ihn anschauend werden wir verwandelt. Was heißt denn das? Wie schauen Sie Jesus an? Haben Sie einen geschnitzt und ins Wohnzimmer gestellt? Ist klar, wir schauen ihn an im Geiste, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das verändert uns, das durchlichtet uns. Das ist kein Prozess, wo man jetzt sozusagen sagt, ich besuche mal eine Freizeit auf der La Höhe, dann ist das auch erledigt. Sondern das ist klar, das sind Jahre und Jahrzehnte. Manchmal gibt es auch einen Rückschritt. Aber spüren Sie die Hand Gottes, spüren Sie, wie Gott zieht, spüren Sie, wie es vorangeht im Durchlichtungsprozess Gottes mit Ihnen? Haben Sie geistlichen Zug im Leben? Wenn nicht, kommen Sie zu Jesus, der hat Zug. Der nimmt Sie an der Hand, der nimmt Sie mit. Ihn anschauen, das heißt Gemeinschaft mit dem Licht haben. Und das durchlichtet uns. Gemeinschaft mit dem Licht hat man im Wort, im Gebet, der Gemeinschaft. Ganz besonders in der Gemeinschaft. Sie hätten ja auch sagen können, gut, der kann ja nichts Besseres da vorne sagen als Gottes Wort. Das kann ich auch daheim lesen. Und alles, was Gott dem gezeigt hat, das kann er mir auch zeigen. Ich brauche die Gemeinschaft gar nicht. Aber da ist schon ein Geheimnis. Indem jetzt hier so viele Lichtesträger da sind und der Herr ist gegenwärtig, fließt das verkündigte Wort mit seiner reinigenden und durchlichtenden Wirkung nochmal ganz anders. Sie sind anders gesegnet und verändert und geprägt, wenn sie unter der Lichteswirkung des Wortes Gottes in der Gemeinschaft stehen. Sie sollen auch ihre Bibel lesen, auch Lichteswirkung des Wortes Gottes. Aber die Gemeinschaft hat eine besondere Weisung, nicht nur bei der Verkündigung, sondern auch beim Gebet, beim Singen, das betrifft alles. Aber das Licht Gottes soll in unser Leben fallen. Das Licht des Wortes Gottes, das Licht des Wortes Gottes, das Ordnung schafft in dem Laden. Das fällt ja auf dem ersten Blatt der Bibel, wie Gott in das Chaos hineingesprochen hat, sein sechsfaches Es werde. Und was hat Gott gemacht? Hat aufgeräumt. Und er hat aufgeräumt, indem er erst einmal den Scheinwerfer des Lichtes angemacht hat. Und dann liegen die Dinge offen da. Und so dürfen wir mit unserem ganzen Gerümpel zu ihm kommen. Vielleicht auch mit manchem unaufgeräumten Laden. Und dann beginnt der Lichtesprozess Jesu in unserem Leben. Achtung, Gott am Werk. Ist gefährlich. Ich war jetzt mit meiner Frau in der Nähe von London und wir haben da auch eine große Bibelveranstaltung besucht und die hatten auf der Bühne ein Schild, das kennt man so von den Putzfrauen, Achtung frisch geputzt, nass oder so, damit man da nicht ausrutscht. Und die hatten aber nicht Achtung frisch geputzt, sondern Caution, God at work. Achtung, Gott arbeitet. Und das glaube ich auch heute Morgen. Sonst müsste ich nicht hier stehen. Verstehen Sie, sonst müsste ich wirklich nicht hier stehen. Und Sie müssten nicht hier sitzen. Ich glaube, dass Gott am Werk ist. Mit allen Fehlern und allen Mängeln und allem, was auch nicht so läuft. Aber Gott ist am Werk, auch in unserer Gemeinde. Und jeder, der wache Augen hat, der kann sich an so vielen Dingen stören. Übrigens nicht nur bei den anderen, auch bei sich selber, ja, aber da tun wir uns ja manchmal schwer. Ja, aber man kann sich an so vielen Dingen stören und kann vor lauter sich an irgendwas stören, nicht vorankommen. Und es ist ein Glaubensschritt zu sagen, Mann, es ist ziemlich unvollkommen. So wie ich halt auch bin, aber es ist die Arbeit Gottes im Durchlichtungsprogramm Gottes mit mir und mit den anderen. Und diesen Weg möchte ich gehen. Lassen Sie mich noch ein letztes dazu sagen. Zu diesem ins Licht treten gehört auch, dass man das Halbdunkel und die Finsternis Gott ausliefert. Haben Sie bestimmte Themenbereiche in Ihrem Leben, Lebensbereiche, die Sie konsequent meiden, im Gespräch, im Gebet? Das sind gefährliche Bereiche, sind meistens dunkle Bereiche. Johannes sagt, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Es gibt Dinge, die möchten wir Gott gar nicht zeigen. Und doch gibt es keinen anderen Weg, als mit seinem Dreck, mit seinem Schmutz, mit seiner Finsternis und Sünde zu Jesus kommen. Wir selber können nicht Licht machen. Das Gegenteil wäre dann ins Licht treten. Und dazu gehört auch das Bekennen von Sünden. Das Offenbarmachen von Finsternis im Leben. Das will der Teufel unter allen Umständen vermeiden. Die anderen sind doch auch nicht besser. Und du musst dich doch nicht jetzt blamieren. Und so sind wir halt. Und droben wird alles besser. Und dann wird alles auf den Sankt-Nimmerleins-Bahnhof verschoben. Und Jesus sagt, mache dich auf, werde Licht, stell die Dinge ins Licht. Und damit sind wir wieder in der Adventszeit. Adventszeit, Vorbereitungszeit auf den wiederkommenden Herrn. Damit auch Bußzeit, Zeit zur Umkehr. Es ist schon erstaunlich, welch breiten Raum die Buße in der Bibel einnimmt. Das Umkehren. Johannes, der Täufer, beginnt mit einem Bußaufruf. Jesus, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Sendschreiben, kehrt um. Und auch die erste These von Martin Luther, seiner 95 Thesen heißt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Aber nicht Buße, dass wir nur zerknirscht sind und nur am Boden liegen, sondern Buße im Sinne, ich komme damit zu Jesus, ich stelle es ins Licht. Und dann haben wir ja so ganz wunderbare Verheißungen. Johannes sagte selber in seinem ersten Brief, wenn wir ins Licht treten, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und Paulus sagt in Epheser 5, alles was ins Licht, Jesu, alles was ins Licht Gottes gestellt wird, ist Licht. Ist das wunderbar? Ist das eine wunderbare Möglichkeit? Ich möchte es immer wieder tun. Ich möchte Gott bitten, dass er mir Augen gibt, die auch sehen, wo ich noch Finsternis habe, damit ich damit ins Licht treten kann. Und frei werden kann und voranschreiten darf im Durchlichtungsprozess Jesu, im Lichtesprozess Jesu mit mir. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wir haben also gesehen, dass Gott ein Lichtesprogramm mit der ganzen Welt hat. Das Ziel der Herrlichkeit im Licht. Wir haben gesehen, dass Gott ein Lichtesprogramm mit uns hat, mit dir und mit mir. Und wir dürfen uns dem Licht ausliefern. Und wir dürfen dankbar sein, dass Gott sich so viel Mühe mit uns gibt und es auch in uns zunehmend Licht werden lassen will. Amen. Wir wollen beten und soweit Sie können, darf ich Sie bitten, dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du den gesandt hast, der in dieser Finsternis gesprochen hat, ich bin das Licht der Welt. Und dass aufgrund des Kommens Jesu, der Sendung des Geistes, es auch Licht in den Herzen der Menschen werden konnte. Hab du Dank, dass du diese Welt nicht der Finsternis überlässt. Hab du Dank, dass du ein Lichtesprogramm hast und dass dieses Lichtesprogramm alles umfasst und dass du auch so ganz persönlich mit uns deine Ziele hast und dein Programm. Dass wir wachsen und reifen dürfen, voranschreiten dürfen auf dem lebendigen Weg, der du selbst bist, der Jesus. Und du weißt, wo jeder Einzelne jetzt in diesem Raum oder der über die Übertragung diesen Gottesdienst hört, von deinem Geist angesprochen ist, wo er noch Finsternis in seinem Leben hat, wo er noch Finsternis duldet, wo er noch die Tür zuhält. Herr Jesus, schenk du uns den festen Willen, es Licht werden zu lassen, indem wir uns dir ausliefern, indem wir die Tür aufmachen, das Licht hineinlassen. Und hab du Dank, dass du uns gnädig und barmherzig bist, dass du dich nicht von uns abwendest. Wir danken dir für dein ehrgeiziges Ziel. Ein höheres Ziel als vollkommen Licht zu werden, kann es nicht geben. Du wirst uns zum Ziel führen. Dafür danken wir dir. Und nun bitten wir dich auch um deinen Segen für die vor uns liegende Feiertagswoche. Geh du mit uns und lass uns in deiner Gemeinschaft bleiben und stehen und aufmachen und ein Licht werden. Gepriesen seist du. Amen.